Wir bewerten das auch sehr kritisch und haben das so auch nicht erwartet. Wir haben ein Urteil erwartet, dass wir kritisieren werden. Wir haben ein Urteil erwartet, dass sich auf diese Trio-These festlegt, im Gegensatz zu dem, was wir wissen und was auch eine Gesellschaft herausgefunden hat durch Recherche und so weiter und durch die Untersuchungsausschüsse, nämlich dass sich beim NSU um ein Kerntrio mit einem großen Neonazi-Netzwerk handelt, was auf gar keinen Fall isoliert war. Das haben wir erwartet, aber wir haben nicht erwartet, dass André Eminger an dem Tag auf freiem Fuß dieses Gerichtsgebäude verlassen wird, weil er so eine niedrige Strafe bekommen hat und deswegen keine Fluchtgefahr mehr besteht für die Untersuchungshaft. Und wir haben eben auch nicht erwartet, dass das Urteil im Jubel der Neonazis endet. Und das kritisieren wir auch scharf und ist wirklich einfach ein Zeichen auch an eine terroraffine Neonazi-Szene, dass wenn sie so etwas durchziehen, wie der NSU getan hat, dass ihnen dann eben keine großen Strafen erwarten und dass die meisten noch nicht mal vor Gericht gestellt werden, weil das sind 5 Angeklagte. Wir gehen von einem sehr viel größeren Netzwerk auf. Die waren dort maximal als Zeugen und Zeuginnen und konnten dann nach ein paar Stunden Befragung auch wieder gehen. Und das ist wirklich fatal. Und auch für die Angehörigen ist dieses Urteil natürlich fatal, weil es eigentlich zeigt, dass man von staatlichen Behörden in Deutschland dann keine Gerechtigkeit, keine Aufklärung erwarten darf, wenn man Opfer von rassistischer Gewalt wird.
Als eine Antwort auf die Kritik ist unter anderem auch gekommen, dass der Gerichtssaal einfach nicht der richtige Ort für sowas ist. Man müsse ja juristisch und nicht politisch urteilen. Wo ist denn eurer Meinung nach ein Ort für Aufklärung? Oder vielleicht anders gefragt, kann ein Gerichtsprozess überhaupt eine lückenlose Aufklärung leisten?
Natürlich müssen da alle Akteure und Akteurinnen, die auch am NSU-Komplex beteiligt waren, Aufklärung leisten. Das heißt, die staatlichen Behörden, das wird gemacht in den Untersuchungsausschüssen unter anderem, dann muss eine Gesellschaft den gesamtgesellschaftlichen Rassismus aufarbeiten. Aber auch in diesem Gerichtssaal wäre sehr viel mehr möglich gewesen. Das haben die Nebenklage, das heißt die Angehörigen und ihre anwaltlichen Vertretungen, haben das in den Plädoyers auch nochmal klargemacht, was rein juristisch möglich gewesen wäre, in diesem Gerichtssaal auch aufzuklären. Klar, als einziger Ort für lückenlose Aufklärung nicht. Da müssen Untersuchungsausschüsse ran, da müssen die Medien entsprechend recherchieren, gesellschaftliche Akteure, Akteurinnen recherchieren. Aber da wäre doch sehr, sehr viel mehr möglich gewesen, das Neonazi-Netzwerk zu beleuchten, die Beteiligung der Behörden und das Handeln der Behörden, das Wissen der Behörden dort zu behandeln im Gerichtssaal. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Aber dass sozusagen gefordert wird, dass nur dieser eine Prozess das lösen soll, das kritisieren wir auch, weil das kann der natürlich nicht diese großen Erwartungen erfüllen und damit dann einen Schlussstrich unter den NSU-Komplex ziehen. Das soll ja genau auch dieses kein Schlussstrich bedeuten, dass es noch mehr Prozesse beispielsweise geben muss, noch mehr Aufklärung geben muss und dass nicht alle die Verantwortung auf diesen Gerichtssaal, auf dieses Gerichtsverfahren wegschieben können, sondern dass alle sozusagen auch Verantwortung übernehmen sollen. Also insofern ist es eigentlich beides.
Du hast jetzt gerade schon die Arbeit der Untersuchungsausschüsse angesprochen, die die Aufarbeitung des NSU-Komplexes ein bisschen weiterführen. Was unterscheidet denn deren Aufklärungsarbeit von den Gerichtsprozessen?
Na, in den Untersuchungsausschüssen, da soll das Parlament in diesem Ausschuss praktisch das Handeln der Behörden untersuchen. Also die Frage, die sich dort stellt, ist sozusagen, wie haben staatliche Behörden an einem Komplex mitgewirkt, in dem Fall eben am NSU-Komplex. Und dazu können die Zeugen und Zeuginnen laden aus den Behörden, aber auch aus der Neonazi-Szene und andere Zeugen und Zeuginnen, die sie eben festlegen und haben Akteneinsicht oder sollten Akteneinsicht haben in die behördlichen Akten, beispielsweise vom Verfassungsschutz. Und können dann die Zeugen und Zeuginnen mit dem Wissen aus den Akten konfrontieren. Und am Ende gibt es dann sozusagen Empfehlungen, die umgesetzt werden könnten. Das heißt, dort geht es nochmal um etwas anderes und nicht um Strafe, sondern tatsächlich um Aufklärung und um Konsequenzen, die gezogen werden müssten, auch wenn sie nicht gezogen werden unbedingt. Das Einzige, was ähnlich ist wie im Gerichtsverfahren, ist, dass man dort belangt werden kann, wenn man eben lügt. Und im Gerichtsverfahren geht es eben konkret um einzelne Menschen, die Schuld auf sich geladen haben und die dafür eben verurteilt werden. Also das ist der Unterschied. Allerdings kann eben in Prozessen, wo es um eine Terroranklage geht, auch das Netzwerk und die gesamte Organisation beleuchtet werden. Das ist in sonstigen Terrorprozessen auch durchaus üblich. Aber so teilt sich das eben auf. Das Gericht kann auch staatliches Handeln natürlich aufdecken, aber eben nochmal anders als die Untersuchungsausschüsse.
Insgesamt gibt es in 8 von 16 Bundesländern solche Untersuchungsausschüsse zum NSU. Es gab jetzt Forderungen nach weiteren Ausschüssen. Ist das für euch politisch sinnvoll?
Absolut. Also das ist auch ein Teil von Verantwortung übernehmen. Wir haben natürlich gelernt, dass Untersuchungsausschüsse jetzt nicht das Mittel zur lückenlosen Aufklärung sind, aber gleichzeitig stünden wir ohne die Untersuchungsausschüsse schlechter da, was die Aufklärung angeht. Und beispielsweise Hamburg als einziges Tatortland, wo der NSU eben gemordet hat, die haben keinen Untersuchungsausschuss. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt einen, sozusagen als vorletztes Tatortland, was keinen Untersuchungsausschuss hatte. Jetzt fehlt da sozusagen nur noch Hamburg. Wir haben eben gesehen, dass jeder Untersuchungsausschuss, alle arbeiten da unterschiedlich, aber trotzdem haben alle ein Stückchen mehr Aufklärung gebracht und das fordern wir eben weiter. Und das ist auch ein Teil von staatlichen Verantwortungsübernehmen für diese Mordserie. Das muss also eine Forderung sein, auch eine Forderung nach weiterer Aufklärung. Aber man darf es eben nicht nur den Untersuchungsausschüssen überlassen. Das ist dort natürlich auch ein schwieriges Konstrukt, weil die sollen zum einen staatliches Handeln aufdecken, sind aber selber Teil des Staates, haben natürlich Interesse daran, dass wahrscheinlich die Behörden einfach so bestehen bleiben können, wie sie sind, während wir beispielsweise die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordern. Also es muss auch gesellschaftliche Aufklärung geben. Es muss Journalisten, Journalistinnen geben, die da entsprechend recherchieren. Also da muss es noch weiteres geben. Und in den nächsten Jahren werden wir sehen, ob das in Deutschland möglich ist oder ob das vielleicht auch nochmal auf ein internationaleres Level gehoben werden müsste, diese Aufklärung.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Ausschüsse gegen staatliche Organe ermitteln sollten, ja, aber selber Teil der staatlichen Organe sind. Vielleicht kannst du da nochmal konkreter reingehen. Was ist denn da die Schwierigkeit, die so ein bisschen da auch die Arbeit der Ausschüsse behindert?
Na, es sind unterschiedliche Schwierigkeiten. Zum einen eben genau diese Logik, die meisten Parlamente haben jetzt nicht das Interesse, beispielsweise den Verfassungsschutz abzuschaffen, finden dort aber natürlich Dinge heraus, die eigentlich dazu führen müssten, dass das passiert. Das ist das eine, aber zum anderen werden sie eben auch von genau diesen Behörden auch in ihrer Arbeit behindert. Und das ist das, was das größte Manko an den Ausschüssen war, nämlich, dass Akten nicht geliefert wurden, dass Akten massiv geschwärzt wurden, dass dort Behörden, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen massiv gelogen haben und auch ohne mit der Wimper zu zucken. Dann kam ein paar Monate später raus, das, was sie dort gesagt haben, das stimmt gar nicht. Beispielsweise beim Fall Andreas Temme in Hessen, der Verfassungsschützer, der am Tatort war, als Halit Yozgat in seinem Internetcafé ermordet wurde. Da kam vor einer Weile heraus, der war ja V-Mann-Führer, auch von rechten V-Leuten, dass er nicht nur einen V-Mann in der rechten Szene geführt hat, sondern zwei. Damit wurde dann vom Bundestagsuntersuchungsausschuss seine Vorgesetzte konfrontiert und die hat einfach ja gesagt. Also das hat die gar nicht geschockt, dass sie da mit einer eigenen Lüge konfrontiert wurde, dass es nur ein V-Mann gewesen sei, sondern das wird so weggezuckt. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sich dann durchsetzt. Also die merken, okay, man kann dann lügen, man kommt damit durch. Das sorgt für Selbstbewusstsein und natürlich für noch mehr Lügen und einfach so ein Durchstehen von den Untersuchungsausschüssen und eigentlich auch eine Lächerlichmachung der Untersuchungsausschüsse. Und das ist so das größte Problem, was von dieser Eigenlogik, staatliche Organe untersuchen, staatliches Versagen, so ein bisschen weggeht. Denn selbst dort, wo das eben Obleute ganz stark angestrebt haben, dort für lückenlose Aufklärung zu sorgen, werden eben von den Behörden entsprechend die Steine in den Weg gelegt.
Was müsste sich denn ändern, damit die Untersuchungsausschüsse da eine lückenlose Aufklärungsarbeit liefern können?
Zum einen das Handeln der Behörden, zum anderen aber auch einfach ein gesellschaftlicher Druck, dass man Aufklärung möchte, dass es eben Interesse gibt, dass der NSU-Komplex weiter aufgeklärt wird. Und damit geht auch einher ein Ernstnehmen und Benennen von rechten Terror und allem, was eben dazugehört. Weil das sind nicht nur Einzeltäter, zu denen eben Neonazis häufig gemacht werden, sondern das hat auch was mit der Gesellschaft zu tun. Also das heißt, die Neonazis, die sehen beispielsweise einen Rechtsruck in der Gesellschaft, so wie in den 90ern oder auch wie heute, haben das Gefühl, dass das Volk hinter ihnen stehe. Das ist so das Gefühl, was sie mitnehmen, das ihnen den Rücken stärkt, wo sie dann eben zum Morden schreiten. Und dann wird gegen die Betroffenen häufig auf rassistische Art und Weise, und das nicht nur im NSU-Komplex so, ermittelt. Die Medien hinterfragen das nicht und die Gesellschaft sieht und hört das eben auch nicht. Das hat den ganzen NSU-Komplex getragen und das muss eben auch so anerkannt werden und dann entsprechende Konsequenzen in der Gesellschaft auch gezogen werden. Das braucht es, und einfach ein Ernstnehmen von rechten Terror und nicht dieses Wegschieben von Verantwortung und die Taten zu bedauerlichen Einzelfällen und Gang von irgendwie verwirrten EinzeltäterInnen machen, sondern genau das benennen, wie das funktioniert. Und ich glaube, dann könnte auch Aufklärung besser funktionieren, wenn der ganze Komplex auch gesellschaftlich entsprechend anerkannt ist.
Wenn wir schon von gesellschaftlichem Druck reden, fällt es natürlich auf, dass mit dem Ende des Prozesses auch die öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema NSU-Komplex spürbar zurückgegangen ist. Ja, die erwähnten Untersuchungsausschüsse werden jetzt noch eine Zeit weiterarbeiten, aber da kann nur bedingt jetzt mit umfassenden Erkenntnissen zum Thema gerechnet werden. Wie kann denn eine Aufklärungsarbeit jetzt abseits solcher staatlichen Strukturen aussehen?
Zum einen Recherchen, Erkenntnisse von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, antifaschistischen Akteurinnen, journalistischen Akteurinnen. Aber es geht ja nicht nur um Aufklärung, sondern es geht auch um Erinnerung. Das Thema muss weiter präsent bleiben und präsent gemacht werden und im kollektiven Gedächtnis verankert werden. Und das ist eben auch noch eine weitere Aufgabe, da auch die Angehörigen, die Betroffenen, die Überlebenden nicht nach diesem Prozess alleine stehen zu lassen, sondern das eben als gesellschaftliche Aufgabe oder auch als antifaschistische Aufgabe zu sehen, gemeinsam zu gedenken, gemeinsam zu erinnern, gemeinsam dieses Thema eben in der Öffentlichkeit zu halten. Das ist ja die nächste Aufgabe. Und dann eben auch nicht nur aufklären, sondern auch, das wissen wir, der gesamtgesellschaftliche Rassismus hat den NSU getragen. Wir erleben gerade einen massiven Rechtsruck und dem muss man sich eben entgegenstellen und jedem Rassismus entgegenstellen. Das ist so eine Lehre aus dem NSU-Komplex, die wir jetzt schon ziehen können, wo wir jetzt das schon auch genau wissen, dass das eben das Grundproblem ist, der gesamtgesellschaftliche Rassismus, und an dem muss eben was geändert werden. Also das heißt, dass dieses, was jetzt sind die Perspektiven, was sind die Handlungsmöglichkeiten, das bewegt sich eben auf unterschiedlichsten Leveln, und auch dieses Motto, kein Schlussstrich, unter dem auch die Veranstaltung heute Abend steht, umfasst eben nicht nur Aufklärung, sondern umfasst sozusagen das ganze Themenspektrum, was der NSU-Komplex eben mit sich bringt.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Heute Abend sprichst du im Rahmen der kritischen Einführungswochen hier in Halle zum NSU-Komplex. Was erwartet die Leute, die sich entscheiden, dahin zu gehen?
Es ist unter dem Motto kein Schlussstrich, Einführung in den NSU-Komplex. Und ich werde dann eben zeigen, ja, was wissen wir eigentlich über den NSU-Komplex jetzt? Was konnten wir sozusagen in den ganzen letzten Jahren dafür Wissen gewinnen? Das ist mal konkreter, mal abstrakter, weil natürlich das gesamte Wissen an einem Abend, das wäre überhaupt nicht möglich. Man hat ja den Behörden sehr viel Informationen auch entreißen können in den letzten Jahren, und gleichzeitig eben auch das, worüber wir schon gesprochen haben. Was sind jetzt eigentlich Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven, und was heißt es, dieses Motto kein Schlussstrich eigentlich mit Leben zu füllen? Und darum soll es gehen heute Abend.